Sommer, Sonnentütenzeit. In den Ferienwochen waren sie überall zu sehen. Leckere Eistüten. Ah, herrlich erfrischend. In diesen Tagen bestimmt mehr der Anblick einer Schultüte die Bürgersteige und Schulgebäude.
Schultüten, gefüllt mit Stiften, Radiergummis, Süßigkeiten und anderen schönen Überraschungen. Zum Teil ganz schön schwer. Hoffentlich kein Vorgeschmack auf die bevorstehende Zeit.
Wir begrüßen Sie zur August-Sendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei O1. Wir wollen einen Blick in die Schultüte unseres Studiogastes Henning Eden werfen und fragen, ob es auch für den Glauben einen Platz darin gibt.
Henning Eden hat seinen Arbeitsalltag gerade frisch eingetütet und ist seit dem 1. Juli im Ruhestand. Wie sein Arbeitsleben davor aussah und wie darin Kirche und Schule vorkamen, darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Eden.
Herzlich willkommen.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking.
Sie hören KR55 zum Schulbeginn bei O1. Bei uns ist Pastor Henning Eden. Er hat als Leiter der religionspädagogischen Arbeitsstelle in der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg gearbeitet. Seit dem 1. Juli ist er nun im Ruhestand. Wir haben eingangs gesagt, für viele geht es mit der Schule jetzt richtig los. Und das sieht man an den vielen Schultüten, die gerade die Schulen bevölkern. Lieber Henning Eden, was war denn in Ihrer Schultüte zum Schulanfang? Können Sie sich daran noch erinnern?
Oh, ich weiß vor allem, dass meine Schultüte alleine lief, im Gegensatz zu den Schultüten, die heutzutage zur Schule laufen. Es waren insbesondere Süßigkeiten. Und dadurch, dass ich eine große Vorliebe hatte für Marzipan, war sie reich gefüllt, überwiegend mit Naschzeug und Schokoladen.
Und heute, was kommt heute so in die Schultüte unserer kleinen Erstklässler?
Also, wie gesagt, sie kommen nicht alleine. Die Großeltern kommen mit, die Paten kommen häufig mit. Also das heißt, dass diese Schultüte mit in einer großen Gemeinschaft zur Schule kommt. Innen drin gibt es auch schon mal ein Bilderbuch. Da gibt es auch schon mal eher ideelle Werte. Da gibt es auch Grußkarten, die mit eingelegt werden. Also ich glaube, dieses Ritual ist wesentlich mehr ausgeformter worden und ja, man legt sehr viel mehr auf diese Rituale heutzutage.
Manche sagen sogar, dass der Schulanfang langsam den Weihnachtsfest dem Rang abläuft. Können Sie das bestätigen von der Wahrnehmung her? Ist das so ein Auftrieb von den Familien, wenn da jemand zur Schule kommt?
Ja, wenn wir im Oldenburger Land uns die Schulanfängergottesdienste anschauen, dann sind sie alle sehr gefüllt. Im Grunde genommen genauso gefüllt wie zum Heiligabend. Und dadurch wird die familiäre Rolle des Schulanfangs eigentlich noch besonders deutlich, dass Eltern und die gesamte Familie doch so eine Suche nach Ritualen haben und gerne auch die Kinder an dieser entscheidenden Stelle begleiten, wenn es so um einen neuen Lebensabschnitt geht.
In der Regel gehört oder erwartet die Kinder in der Schule auch noch der Religionsunterricht. Den gibt es auch noch, relativ flächendeckend. Und natürlich auch zum Schulanfang oft der Einschulungsgottesdienst. Also man sieht, irgendwie hat Kirche und Glaube auch da seinen Platz. Wodurch hat denn der Glaube seinen Platz in der Schultüte? Kann man das sagen?
Na, es gibt natürlich so grundsätzliche Haltungen, die auch in die Schultüte hineingehören. Einmal die Haltung, dass jedes Kind wertvoll ist, dass jedes Kind auch mit den Einschränkungen wertvoll ist, dass jedes Kind Achtung und Beachtung findet, dass jedes Kind Beziehung braucht. Das sind eigentlich alles Elemente, die der Glaube mitbringt und wo der Glaube uns auch eine kleine Lebenshilfe sein kann, was sozusagen zur Wurzelbildung eines Kindes nötig ist. Dazu gehört nicht nur Mathematik, da gehören nicht nur die naturwissenschaftlichen Fächer dazu, sondern da gehört eigentlich dazu, dass Schule diese Kinder begleitet, damit Kinder Wurzeln schlagen können und auf diese Art und Weise ja, eine Identität herausbilden, die auch bei dem leisesten Windschlag nicht sofort diese Kinder wieder umpustet.
Ist das vielen Eltern oder Familien auch bewusst, diese religiöse Dimension? Ist ihnen das wichtig, auch Motiv zu sagen, wir gehen bewusst auch vorher nochmal zum Gottesdienst, bevor wir dann in die Schule zur Einschulungsfeier gehen?
Dadurch, dass die Resonanz immer größer wird bezüglich dieser Gottesdienste, kann man schon erahnen, dass zumindest die innerliche Bedeutung größer geworden ist. Ob der Glaube dann immer gleich thematisiert wird, das ist manchmal sicherlich ähnlich in Frage zu stellen oder zu thematisieren, wie es bei der Konfirmation oder bei den Weihnachtsgottesdiensten auch ist. Es ist halt ein Ritual, was durchgeführt wird und hier und da mehr oder weniger reflektiert wird.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei O1. Heute mit dem Thema Kirche und Schule. Bei uns ist der kirchliche Schulexperte Henning Eden. Er war Leiter der religionspädagogischen Arbeitsstelle. Herr Eden, wieso braucht Glaube denn überhaupt Pädagogik?
Ja, Glaube braucht Entwicklung. Glaube braucht auch Hilfe, ähnlich was die Sprachbildung betrifft. Wenn Glaube unbegleitet bleibt, neigt der Glaube eher zu äußerst einfachen Antworten bis hin zu diskriminierenden Antworten oder fundamentalistischen Antworten. Wir haben in unserer Geschichte häufig genug erlebt, dass wenn Glaube sozusagen instrumentalisiert wird, wie im Nationalsozialismus, dann besteht die Gefahr, dass der Glaube gleichgeschaltet wird, mit allen anderen Doktrinen einer Diktatur verbunden. Es gibt ganz aktuelle Strömungen auch in anderen Religionen, die deutlich machen, dass Glaube Bildung braucht.
Auch Erwachsene bräuchten da ja dann noch Unterstützung, nicht nur die Kinder. Wir sprachen vorher die Kinder an, die Einschulung der Kinder, den Religionsunterricht an Grundschulen. Wie sieht es denn mit der Erwachsenenbildung aus?
Die Eltern werden natürlich auch durch ihre Kinder mitgeschult und miterzogen. Der Religionsunterricht hat sich ja im Zuge der Zusammensetzung der Kinder in den Schulen massiv verändert. Es gibt Klassen, da sind 3 Jesiden, 4 Muslime, 2 Kinder aus dem russlanddeutschen Kontext, evangelische Kinder, katholische Kinder oder Glaubenslose. Und diese Buntheit muss natürlich auch im Religionsunterricht zum Ausdruck kommen. Insofern sind Kinder, glaube ich, so kleine Lehrende, was die Erwachsenenbildung betrifft.
Was zeichnet denn einen interessanten Religionsunterricht aus?
Heutzutage weiß man, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Dass die Fragen des Kindes im Mittelpunkt stehen. Man weiß, dass Kinder so kleine Philosophen sind. Ich habe vor kurzem meinen Besuch in einer Schule im Süden unserer Stadt gemacht. Da schlug eine Lehrerin einen Satz auf: Wunderbar Gott, wie du mich geschaffen hast. Und da gab es eine kleine Pause und dann meldete sich ein Junge und sagte: Frau Meier, sage ich jetzt einfach mal, das geht so nicht. Gott ist durch den Urknall umgekommen. Daraufhin meldete sich ein anderes Mädchen und sagte: Nein, das stimmt nicht, Gott lebt. Und es war wieder eine Pause und dann gab es einen Jungen, der wollte wohl vermitteln und sagte dann: Nein, der hat sich nur geopfert. Das waren Kinder in einer dritten Klasse, die haben eigentlich innerhalb von 30 Sekunden für uns so einen ganzen Dogmatikband hingelegt. Und das macht im Grunde genommen deutlich, wie viel Wissen, wie viel philosophische Kenntnisse Kinder so mit auf dem Weg bringen. Ein guter Religionsunterricht greift diese Fragestellung auf, vertieft sie und mit diesen 3 Sätzen hat man eigentlich genügend Material, um ein Vierteljahr Religionsunterricht zu bestreiten.
Was kann denn so ein guter Religionsunterricht bewirken?
Er soll natürlich insbesondere dazu beitragen, dass das einzelne Kind eine eigene Position entwickelt. Also ein guter Religionsunterricht soll nicht missionieren, soll keine fertigen Antworten geben. Also ein guter Unterricht, der hinterlässt, glaube ich, mehr Fragen als Antworten.
Könnte aber auch im Elternhaus zu Diskussionen führen, die wir anregend finden könnten, die ja aber auch Erstaunen und Verwunderung hervorrufen kann.
Eltern werden früh genug konfrontiert mit diesen Fragen. Also wenn es um Sterben und Tod geht, Dann weiß ich von meiner Enkeltochter, dass die im Alter von 3 Jahren schon so grundsätzliche Fragen stellt, dass die Kinder, dass die Eltern schon ins Schwitzen geraten. Also insofern sind Eltern, die ihre Kinder bewusst großziehen, immer auch wieder neu damit konfrontiert, ganz tief zu kramen, was sie früher mal gelernt haben.
Das Kirchenmagazin KR55 hat die Schultüte gepackt zum Schulbeginn und blickt hinter die Türen der religionspädagogischen Arbeitsstelle der kirchlichen Einrichtung, einer kirchlichen Einrichtung in Oldenburg. Bei uns ist der ehemalige Leiter dieser Einrichtung, Pastor Henning Eden, Brückenbauer zwischen Kirche und Schule. Mal die Frage zu dieser Einrichtung: Welche Aufgabe hat diese Arbeitsstelle der evangelischen Kirche?
Es ist in erster Linie eine Fortbildungseinrichtung. Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und den evangelischen und katholischen Kirchen, die besagt, dass der Staat für die Stellung der Lehrkräfte und die Ausbildung zuständig ist, aber für die gesamte Weiterbildung der Lehrkräfte für den Religionsunterricht, dafür sind die niedersächsischen Kirchen verantwortlich. Also insofern ist das so eine hoheitliche Aufgabe, die die Kirche übernimmt, um Lehrerinnen und Lehrer weiterhin zu begleiten, wenn sie ihr Studium beendet haben.
Dabei sowieso mal gerade mal eben meine Nachfrage: Warum wird denn die Ausbildung von Religionslehrern nicht, also ab Stunde Null sozusagen, bei der Kirche angesiedelt?
Das ist sicherlich auch gut so, um deutlich zu machen, dass der Religionsunterricht frei ist sozusagen von kirchlichen,
Trennung, Kirche,
von kirchlichen
Staat.
Bindungen.
Okay.
Dass man im Grunde genommen das den Universitäten überlässt, wobei die Inhalte an den Universitäten auch von den Kirchen mitgestaltet werden. Aber die Personen sind andere und auf diese Art und Weise wird gesichert, dass es wirklich darum geht, Kinder in ihrer Eigenständigkeit zu begleiten und daraus keine Missionsveranstaltung zu machen.
Wie hat man sich so eine Einrichtung vorzustellen? Kleine Universität im Oberkirchenrat oder großes Gebäude mitten auf dem Schlossplatz oder...
Das ist eine kleine Einrichtung. Wir sind 8 Mitarbeiter. Die Kernzelle der Arbeitsstelle für Religionspädagogik ist eine Medienstelle, wo alle aktuellen Unterrichtsentwürfe für den Religionsunterricht vorrätig sind und insbesondere viele Medien, also DVDs, die man im Religionsunterricht einsetzen kann. Oder es gibt eine Online-Leihmöglichkeit, die Filme sozusagen direkt in die Klasse hineinzuholen. Und die 8 Mitarbeiter haben die Aufgabe, entweder religionspädagogische Tage für Lehrkräfte anzubieten oder einzelne Teams in den Schulen zu begleiten, wenn die ihren Religionsunterricht neu aufstellen wollen. Also im Grunde genommen so Dienstleister für den Religionsunterricht an den einzelnen Schulen. So versteht sich eigentlich die Arbeitsstelle für Religionspädagogik.
Wo lag da in den letzten Jahren der Schwerpunkt von Henning Eden?
Das hängt ganz stark von den Themen ab, die gegenwärtig die Bildungspolitik bestimmt haben. Wir haben vor 8, 9 Jahren so eine neue Diskussion gehabt, die nach den PISA-Studien entstanden sind. Dort hat man festgestellt, dass Wissen allein Kinder und Jugendliche nicht weiterbringt, sondern dass Können, Fähigkeiten nötig sind, um Menschen lebensfähig und lösungsfähig zu machen. Also das war sozusagen der erste Trend, der so vor 8 Jahren und die Arbeit prägte.
Wie lebt man denn dann Glaube? Das klang so danach, als müsste es nicht nur die theoretische Vermittlung sein, sondern auch das vielleicht wie Werkstattarbeit, wie ein Wasserrad bauen, wie den Sonnenaufgang betrachten, wie ein Kunstbild machen. Wie lebt man dann Glaube? Wie macht man das?
Man setzt erstmal nur ein Problem voraus. Das heißt, man hat eine Klassenfahrt und an dieser Klassenfahrt nimmt eine Schülerin nicht teil, weil sie anderen Glaubens ist. Und dieses Problem wird sozusagen zum Anlass genommen, um das entsprechend inhaltlich zu entfalten. Also eigentlich jedes Problem kommt dem Religionsunterricht dann recht Und auf diese Art und Weise werden Probleme gelöst.
Also nochmal zur PISA-Studie zurück. Das war also eine große Herausforderung dieser Arbeitszeit von Ihnen in der Arbeitsstelle für die Erziehungspädagogik. Gab es noch weitere große Herausforderungen in dieser Zeit? Kann man die benennen?
Ja, dann gab es so eine zweite Bewegung, die nannte man Theologisieren mit Kindern. Also es gibt so eine Schule, die heißt auch Philosophieren mit Kindern. Die geht davon aus, was ich gerade schon erwähnt habe, dass Kinder so kleine Philosophen sind und wir inzwischen sehr viel Unterrichtsmaterial haben, die Lehrkräften die Möglichkeit eröffnen, mit den Kindern wirklich das Krauseste zu denken, was die Kinder sozusagen mitbringen. Das klingt erstmal sehr einfach, aber braucht wirklich eine ganz andere Lehrerpersönlichkeit. Dann geht es nicht mehr darum, dass der Lehrer weiß und das vermittelt wird, sondern es braucht eigentlich die Fähigkeit des Lehrers, sich ganz weit zurückzustellen und sich auf die Kinder einzulassen. Und zum Schluss meiner Diensttätigkeit kam das Thema Inklusion. Wir haben inzwischen ganz viele Grundschulen, in denen inklusiv unterrichtet wird. Das sind teilweise nicht nur die Lehrer im Unterricht, sondern dort gibt es Inklusionshelfer, Begleiter von einzelnen Kindern. Es gibt viele Klassen, da sind inzwischen 4 Erwachsene, die so eine ganze Klasse begleiten. Und das verändert den Religionsunterricht auch, weil man nicht mehr zentral unterrichtet, sondern jedes einzelne Kind muss berücksichtigt werden in seiner Entwicklung. Und das fordert sehr viel Kreativität der Lehrer und belastet die Lehrer allerdings auch sehr stark, weil sie häufig auch ein wenig alleingelassen werden damit.
Sie sind ja ganz frisch im Ruhestand. Das ist ja auch so ein Abschnitt, wo man Bilanz ziehen kann. Was war denn in diesen Jahren die größte Freude bei der Arbeit, bei diesen Themen? Was war da eine große Freude?
Also schön war es mit anzuschauen, wenn Teams innerhalb der Schulen sich auf den Weg machen, den Religionsunterricht ganz neu aufzustellen. Die Anfänge mit zu begleiten und dann festzustellen, dass dort also Religionsunterrichtsformen entwickelt werden, die im Dialog mit dem Werte- und Normenunterricht stattfinden, dass dort die Weltreligionen zum Thema gemacht werden, dass sozusagen der Unterricht dialogisch aufgebaut wird, dass die konfessionelle Verengung aufgebrochen wird und eine Schule von so einer Kultur des Austausches und des Dialoges miteinander und des Umgangs mit Fremden, was immer mehr nötig ist innerhalb der Schulen, angesichts von Zeitansage.
Was ist eine konfessionelle Verengung?
Wir haben eigentlich einen evangelischen Religionsunterricht, einen katholischen Religionsunterricht. Und wenn diese Religionsunterrichtsform und inzwischen auch den Islamunterricht, wenn diese einzelnen Gruppierungen nur bei sich bleiben, dann führt es zu einer Verinselung. Und Kinder müssen heutzutage fähig gemacht werden, mit dem Fremden, mit dem anderen sich auseinanderzusetzen, sich daran zu reiben, an den Fremden zu reiben und deshalb auch noch Werte und Normen dazu, weil Kinder einfach nur durch lebendige Diskussionen ein Stück weiterkommen. Und so versucht Schule, sich eigentlich ein bisschen breiter aufzustellen, dass es nicht nur um so eine enge kirchliche, konfessionelle Bildung geht, sondern um eine Bildung, die fähig macht für die Anforderungen der Welt heutzutage.
Das ist schon ein recht anspruchsvolles Bildungsgelände. Deswegen nochmal meine zweite Frage, Anschluss an die Freude. Was war der größte Frust?
Also mit Schulen zusammenzuarbeiten und mit Lehrkräften zusammenzuarbeiten, das hatte den Vorteil, dass ich nicht in den Institutionen selber sozusagen beheimatet war. Ich konnte beraten, ich konnte als Außenstehender beraten, konnte viele Entwicklungen nachvollziehen. Die Arbeit, die dann getan werden muss und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung, die dann geschehen, das mussten dann leider diejenigen machen, die ich oder die wir beraten haben. Also insofern war das eine ganz dankbare Aufgabe von außen, kluge Ratschläge zu geben, aber die Arbeit nicht machen zu müssen.
Willkommen Willkommen zurück bei Kaya 55. Wir sind im Gespräch mit Hennig Eden, frisch pensionierter Leiter der evangelischen religionspädagogischen Arbeitsstelle. Huch. Zu Beginn dieses Schuljahres soll der islamische Religionsunterricht an den Schulen ausgeweitet werden. Das war in diesen Tagen der Presse zu entnehmen. Welche Lehrkräfte werden diesen Unterricht an den Schulen denn übernehmen?
Die Ausbildung besteht seit einigen Jahren. In Niedersachsen haben wir in Osnabrück an der Universität einen sehr qualifizierten Ausbildungsgang. Das ist ein Ausbildungsgang, der auch in enger Kooperation mit der evangelischen Religionspädagogik entstanden ist. Das heißt, dass man dort viele Elemente des Religionsunterrichts aus unserem Kulturkreis übernommen hat. Man kann auch sagen, dass dieser Studiengang auch sehr kritische Nuancen hat, was den eigenen Glauben betrifft und insofern dort eine sehr aufgeklärte Ausbildung vorgenommen wird. Inzwischen gibt es aber noch nicht so viele Absolventen dieser Studiengänge, sodass man in den nächsten Jahren eher davon ausgehen muss, dass eher so punktuell Lehrkräfte eingesetzt werden, die die entsprechende Ausbildung haben. Solange das noch nicht geschehen ist, werden häufig mundsprachliche Lehrkräfte eingesetzt, die insbesondere dann so Basiskenntnisse des Islams vermitteln.
Wir sprachen vorhin über das Miteinander der Kinder, der unterschiedlichen Religionen in den Klassen. Brauchen wir denn darüber hinaus multireligiöse Räume in den Schulen?
Gute Schulen haben immer schon spezielle Räume für das Fach an Religion. Es gibt auch im Oldenburger Land ganz viele Schulen, die ihre Räumlichkeiten sozusagen multireligiös gestaltet haben, wo kein Schüler Anstoß nehmen kann an irgendwelchen Symbolen der anderen Religion. Das ist also sozusagen eine ganz andere Bewegung als die Bewegung, die gegenwärtig bei dem Islamvertrag als Gebetsraum gefordert wird. Also im Grunde genommen braucht auch der evangelische und der katholische Religionsunterricht so etwas wie stille Räume. Und insofern stehen wir den anderen Religionen relativ nahe und bräuchten nicht für jede Religion eine ausgeprägte Räumlichkeit.
Welchen Religionsunterricht braucht denn die Zukunft unserer Gesellschaft?
Die Welt wird ja komplizierter und die Welt differenziert sich immer mehr aus. Nationale Bewegungen entstehen immer mehr. Und die Globalisierung, die kommt bei uns auch im Oldenburger Land an. Man spricht davon, dass es zwar eine Globalisierung gibt, aber man nennt den Begriff Glokalisierung. Das heißt, jede Gemeinde ist heutzutage von vielen internationalen Bürgern beeinflusst. Und wir müssen einen Religionsunterricht entwickeln, der das Fremde vermitteln kann, damit wir als deutsche Bürger die Fähigkeit haben, das Fremde aufzunehmen, aber nicht zu vergessen, dass unsere christlichen Kinder sich positionieren können, dass sie auskunftsfähig werden. Und da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf, dass islamische Kinder häufig wesentlich besser gebildet sind, religiös gebildet sind, als unsere evangelischen und katholischen Kinder und Jugendlichen. Diese Auskunftsfähigkeit muss zusehends geschult werden, aber im Dialog mit dem Fremden ganz anderer Religionen. Ich denke, das wäre so ein dialogorientierter Religionsunterricht, der auch sowas wie eine Gewaltprävention sein kann.
Wie übt man Toleranz?
Durch Perspektivwechsel. Das macht der Religionsunterricht. Immer wieder neu eine andere Brille aufsetzen, einmal die Brille der Bibel aufsetzen, die Bibel des Nachbarn, die Brille des Nachbarn aufsetzen, die Brille des anderen aufsetzen und nach diesen verschiedenen Sehkontrollen die eigene Brille wieder aufsetzen und die eigene Brille schärfen.
Wie bleibt man neugierig auf den anderen?
Indem Fragen zugelassen werden und dem Authentizität möglich ist und ihm das Interesse geweckt wird, an dem, der ganz anders ist. Und ich glaube, jeder, der im Urlaub war, der weiß, wie da Interesse geweckt werden kann.
also wissen, wo ich stehe im Glauben und auch neugierig mich auf den Perspektive des anderen einlassen. Braucht es da weiterhin eine starke Lobby auch für den evangelischen Lehrungsunterricht? Das wäre sinnvoll.
Gegenwärtig hat der Religionsunterricht in Niedersachsen kein Legitimationsproblem. Wir sind so stark von religiösen Fragestellungen, also mit religiösen Fragestellungen konfrontiert, dass es ein Schildbürgerstreich wäre, wenn in so einer politischen Lage der Religionsunterricht in irgendeiner Art und Weise zur Disposition gestellt wird. Also insofern kann man eher umgekehrt davon ausgehen, dass wir sozusagen unsere kulturellen Wurzeln noch wesentlich mehr schärfen müssen. Und das ist sicherlich auch ein Beitrag in dieser bunt gewordenen Welt, die eigenen Farben sozusagen deutlich zu machen.
Dann lokalisieren wir uns zum Schluss nochmal bei der Person von Henning Eden. School is out, er ist im Ruhestand. Spielen Neugier und Lust am Lernen jetzt noch eine Rolle? Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe den Eindruck, man lernt nie aus. Ich arbeite mich gerade in 3D-Softwareprogramme ein und habe da den Eindruck, dass ich auch da noch genügend Lehrpotenzial und Lernpotenzial habe, um dann immer noch mal ein Stück weiterzukommen.
Herr Eden, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Besuch bei uns hier im Studio, wünschen Ihnen weiterhin einen guten, ja man kann ja sagen, noch Start in den Ruhestand und eine richtig gute Zeit.
Einen schönen Dank für die Wünsche.
Sekundenschlaf von Peter Fox hörten Sie. Und unsere August-Sendung ist an ihr Ende gekommen. Wir freuen uns, wenn Sie heute Interessantes gehört, Neues entdeckt haben.
Auf unserer Website können Sie die Podcasts unserer Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Die Adresse der Website lautet www.kirchenradio-oldenburg.de. Sie wird betreut von Monika und Jürgen Kötnig. Vielen Dank an die beiden dafür. Und ein fehlerfreier Dank geht an unsere Technikerin am Schaltpult, Christina Reinemann.
Und gern laden wir Sie zu unserer September-Sendung ein. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 9. September um 18 Uhr bei O1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wir das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.
Bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei O1.